Es ist der 13. September 1987. Im Zentrum der brasilianischen Stadt Goiânia schleichen zwei junge Schrottsammler mit einer Schubkarre durch die Gegend. Wie immer sind sie auf der Suche nach wertvollen Gegenständen, die sie weiterverkaufen können. Vor allem Altmetall. Und das vermuten sie auf einem seit 2 Jahren verlassenen Grundstück. Normalerweise wird das leerstehende Gebäude von einem Wachmann gesichert. Aber den haben die beiden Männer heute noch nicht gesehen. Also betreten sie das abgesperrte Grundstück und verschaffen sich Zutritt zu dem verfallenen Gebäudekomplex, an dem an einer Seite noch ganz leicht die verwaschenen Buchstaben I-G-R zu erkennen sind. Drinnen angekommen, stehen sie vor einer gepanzerten Tür. Sie schaffen es, sie zu öffnen und befinden sich nun in einem Raum, der ein absoluter Volltreffer zu sein scheint. Denn mitten in diesem leeren Raum thront ein riesiger Apparat, den sie zwar nicht so genau einordnen können, der aber unter seiner Staubschicht etwas Verheißungsvolles offenbart, nämlich Blei. Zumindest vermuten das die beiden Schrottsammler auf den ersten Blick und machen sich sofort daran, das Gerät auseinanderzubauen. Mit ihrer Schubkarre transportieren sie später einige Teile des Objekts heimlich vom Grundstück in Richtung ihres Zuhauses. Während sie langsam in den Straßen von Goiânia verschwinden, ist ihnen nicht im geringsten klar, welches Unheil sie damit unwissentlich ausgelöst haben, das sich bald ungebremst seinen Weg durch die Stadt bahnt und eine Katastrophe auslöst, die bis heute, fast 40 Jahre später in Goiânia, immer noch tiefe und teils auch tödliche Spuren hinterlassen wird. Von Studio Bummens. Ein True Story Podcast. Unfassbare Geschichten übers Leben, den Tod und alles dazwischen. Eigentlich zu strange, zu schlimm und manchmal auch zu schön, um wahr zu sein. Mein Name ist Lotti und ich heiße euch herzlich willkommen im Plothaus. Die unsichtbare Katastrophe von Goiânia. Hallo, hallo, hallo. Heute gibt es mal wieder eine kleine Solo-Folge. Und weil ich hier niemanden heute direkt zu Gast habe im Studio, was vielleicht schon mal ein kleiner Hinweis darauf sein könnte, dass vielleicht aber noch jemand indirekt zu Besuch sein könnte, aber ich will noch nicht zu viel verraten, wollte ich die Zeit jetzt hier am Anfang kurz nutzen, um was mit euch zu teilen, was mich wirklich anders bewegt hat. Also auf so eine krasse Art und Weise, dass ich auch ein bisschen aufpassen muss, dass ich jetzt hier nicht gleich direkt wieder in Tränen ausbreche. Aber ich kann euch sagen, Plothaus gibt's jetzt seit knapp 5 Monaten. Und als wenn das nicht schon krass genug wäre, dass das hier jetzt so alles funktioniert, habe ich neben diesem immer wieder extrem herzerwärmenden Feedback auch von euch Nachrichten bekommen von 2 Personen, die hier in den letzten Wochen und Monaten im Podcast aufgetaucht sind, die mich wirklich vollkommen aus der Bahn geworfen haben, so dass ich wirklich heulend vor meinem Handy saß. Ich habe das Leon vorgelesen, ich habe so geweint dabei, dass ich jetzt das dringende Bedürfnis hatte, diese Nachrichten euch vorzulesen. Ich hoffe, wie gesagt, ich krieg's hin, ohne jetzt schon wieder in Tränen auszubrechen. Aber ich habe natürlich auch vorher nachgefragt, ob ich diese Nachrichten überhaupt vorlesen darf. Und ich habe die Erlaubnis dafür bekommen und ich muss das jetzt einfach mit euch teilen. Vielleicht erinnert ihr euch an die Folge Das Mädchen, das vom Himmel fiel. Juliane Diller, die am Ende dieser Folge zu Gast war und mit mir über ihr beeindruckendes Leben und ihr noch beeindruckenderes Engagement gesprochen hat. Und die hat sich dann vor ein paar Wochen bei unserer Producerin Laura gemeldet und hat Folgendes geschrieben. Das Interview ist ganz wunderbar geworden. Ich bin begeistert und die Zuhörer sind es auch. Es sind bereits viele Spenden eingegangen und wir haben eine Menge Anfragen erhalten. 2 Paare, die ohnehin gerade in Peru sind, befinden sich nun in Panguana und unterstützen unsere Arbeit vor Ort. Auch sonst ergeben sich interessante Kontakte und mehrere Besuche für Praktika, akademische Arbeiten und weitere Mithilfe auf der Station. Lotti ist eine sehr charismatische, inspirierende Interviewpartnerin und hat ein Meisterstück geschaffen. Ich bin so glücklich, dass ich sie, dich und den Rest eures so sympathischen Teams kennenlernen durfte. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder begegnen. Tausend Dank für all eure großartige Unterstützung und herzliche Grüße ganz besonders an Lotti und bis bald, eure Juliane. Mann, ich sag euch, wie es ist. Ich habe wirklich direkt angefangen zu weinen, weil mir das so viel bedeutet und mich das gleichzeitig auch so glücklich gemacht hat, dass so viele Menschen von euch Juliane und ihre Arbeit nun wirklich auch unterstützen und dass so viele gespendet haben für sie. Und ich glaube, ich habe das ja auch schon mal in Bezug auf die Emily-Folge gesagt, diese Vorstellung, dass wir hier mit solchen Folgen wirklich was verändern können, das macht mich einfach so stolz, dass ich es nicht in Worte fassen kann. Und als wenn das nicht auch schon krass genug gewesen wäre, kam dann auch noch vor ein paar Wochen eine Nachricht von Patricia Litten. Ihr erinnert euch bestimmt, die Nichte von Hans Litten, mit der ich gemeinsam in der Folge von dem Anwalt, der Hitler bloßstellte, gesprochen habe. Und als ich das gelesen habe, wusste ich dann auch gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Ja, ich lese euch das jetzt vor. Diese Folge ist der absolute Wahnsinn und übertrifft all meine kühnsten Erwartungen. Was Lotti da auf die Beine gestellt hat, wie unglaublich tief sie sich in diese komplexe Materie reingewühlt, reingeschraubt hat, all die Gerichtsprotokolle, die Artikel über diesen besagten 8. Mai, den Brief an die Eltern, die Gerichtsfotos, das Interview mit Nonna in London, ihre ganzen Erläuterungen, ohne die heute vermutlich viele vollkommen lost wären und somit nicht abgeholt und mitgenommen werden könnten. Ich mache das im Übrigen auch immer, wenn ich vor SchülerInnen die Lesungen mache. Und mit welcher Intensität, mit welcher Dringlichkeit und Empathie sie das gleichzeitig rüberbringt, das ist ganz große Klasse und hat Seltenheitswert in dieser so lauten und oberflächlichen, noch dazu so unerträglich eitlen Welt. Hier fließen wirklich Herz und Verstand zusammen. Das ist das, was ich unter Herzensbildung verstehe und wie nötig wir das haben. Ich hänge an ihren Lippen und glaube ihr jedes Wort. Was für ein Geschenk ist diese junge Frau. Wie froh mich das macht, ihr begegnet zu sein. Wie dankbar bin ich, dass ihr mich aufgestöbert und angesprochen habt. Die Welt ist mit euch allen ein ganzes Stück reicher. Na gut, jetzt ist es doch passiert. Ich hoffe, ihr wisst, dass ich das jetzt hier nicht vorgelesen habe, um mich in irgendeiner Form selbst zu beweihräuchern, sondern weil ich wirklich so unendlich stolz darauf bin, dass wir hier in kürzester Zeit mit diesem Podcast etwas erreichen konnten, was ich, glaube ich, zuvor noch nicht mit anderen beruflichen Projekten erreichen konnte. Und ich muss eben auch sagen, von zwei so beeindruckenden, so klugen, inspirierenden und unendlich starken Frauen so ein Feedback zu bekommen, das war für mich, glaube ich, wirklich mit das Schönste, was ich jemals im beruflichen Sinne über mich gehört und gelesen habe. Und ich konnte einfach nicht anders, als euch davon zu berichten, weil ihr natürlich auch ein ganz großer, ganz wichtiger Teil hier dieses Podcasts seid. Weil ohne euch könnte ich das ja gar nicht machen. Deswegen einfach danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr diese Themen, die teilweise ja auch schwerer sind, so annehmt. Danke für euren Support. Danke fürs Spenden. Danke für jede Bewertung, für jeden Kommentar, jedes Teilen. All das hilft natürlich dabei, dass dieser Podcast hier weiter wächst und noch lange bestehen kann. Und ich hoffentlich noch ganz oft in die Situation kommen werde, solche Folgen realisieren zu können. Und ich weiß nicht, ob ich jemals noch mal so ein Feedback von irgendwem auf der Welt bekommen werde, aber alleine das, ich würde mir das am liebsten irgendwie an die Wand hängen, aber das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen weird. Aber damit habe ich es jetzt hier irgendwie für immer festgehalten und manifestiert. Also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier hört, Juliane und Patricia, aber ich kann nicht in Worte fassen, was mir das bedeutet hat, dass ihr diese Nachrichten geschrieben habt. Und ich hoffe, das ist jetzt nicht merkwürdig gewesen, das so vorzulesen. Aber boah, ich bin so beseelt und so dankbar für diesen Podcast hier. Und ich hoffe, dass wir den noch ganz, ganz lange machen können. So, jetzt versuche ich, mich wieder zu sammeln und mich darauf zu konzentrieren, worum es heute geht. Und auch heute, ich habe es ja wie gesagt schon ein ganz klein bisschen angedeutet, gibt es wieder eine kleine Überraschung zum Schluss, die mich natürlich auch schon wieder sehr berührt hat. Aber was soll ich sagen? Emotionen sind im Plothaus erlaubt und auch erwünscht. Und davon wird es heute wahrscheinlich auch bei euch wieder einige geben. Und damit begeben wir uns nach Brasilien. Um genau zu sein, nach Goiânia. Das ist die Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Goiás und liegt im zentralen Westen des Landes. 1987, als unsere Geschichte beginnt, gilt Goiânia schon als eine sehr moderne und aufstrebende Stadt, die rasant wächst und damals schon fast 1 Million Einwohner hat. Ich habe euch ein Bild von der Stadt mitgebracht, das ihr euch natürlich wie immer bei Plothouse Podcast bei Instagram angucken könnt. Und auf dem sieht man, glaube ich, auch, warum Goiânia auch die grüne Stadt genannt wird. Es gibt nämlich neben sehr vielen, sehr hohen Häusern auch sehr viele, sehr große und schöne Bäume. Die Stadt hat zu diesem Zeitpunkt schon eine große wirtschaftliche Bedeutung als regionales Handels- und Dienstleistungszentrum, aber auch was Bildung, Kunst und Kultur betrifft, spielt sie eine große Rolle in der Region. Aber natürlich gibt's, wie überall sonst auch auf der Welt, neben Sonnen auch Schattenseiten. Es gibt nämlich nicht nur Aufschwung, sondern auch sehr viel Armut. Einige Menschen müssen sich ihr Überleben sichern, indem sie Müll oder Schrott sammeln. So wie der 19-jährige Wagner Mutter Pereira und Roberto dos Santos Alves, 22 Jahre. Ich entschuldige mich übrigens heute bei allen Menschen für meine portugiesische Aussprache. Ich gebe mir wirklich ganz, ganz doll Mühe, aber teilweise klingt es einfach genauso kartoffelig, wie ihr es eben gehört habt. Sorry dafür. Ich gebe, wie gesagt, mein Bestes. Ich werde aber auch hier und da einfach versuchen, nur die Vornamen zu nennen, damit ich uns ein bisschen Leid allen ersparen kann in diesem Sinne. Also, Wagner und Roberto, das sind die beiden jungen Männer, die regelmäßig zusammen unterwegs sind, um an verlassenen Orten nach kostbaren Fundstücken zu suchen, die sie dann an Schrotthändler weiterverkaufen können, um damit sich selbst und ihre Familien über Wasser halten zu können. Und damit sind wir tatsächlich auch schon wieder bei dem, was wir im Intro gehört haben. Also an dem 13. September 1987, von dem ich erzählt habe, dieser Tag wird in die Geschichte der Stadt, aber auch in die Geschichte Brasiliens und ganz Südamerikas und am Ende sogar auch wirklich weltweit in die Geschichte eingehen. Roberto und Wagner befinden sich an diesem Tag in der Nähe des Flughafens von Goiânia. In dieser Gegend liegt an vielen Ecken verrosteter Schrott rum, mit dem die beiden aber natürlich nichts anfangen können. Also dafür kriegen sie kein Geld. Deswegen liegt jetzt alle Hoffnung auf diesem einen verfallenen Areal, das sie schon ganz, ganz oft gesehen haben, was man heute wahrscheinlich einfach so als Lost Place bezeichnen würde und der eben normalerweise bewacht wird. Aber an diesem Tag ist offenbar kein Wachmann erschienen. Und dass da eigentlich ein Wachschutz bezahlt wird, um aufzupassen, dass da niemand reinkommt, könnte ja darauf schließen lassen, dass das, was da drinnen ist, großen Wert hat. Zumindest nach der Logik der beiden Schrottsammler. Dass es vielleicht auch bedeutet, dass eine große Gefahr von dem ausgeht, was sich da drinnen befindet, das ziehen die beiden leider nicht in Betracht. Es gibt auch ein Bild von dem verfallenen Gebäude, das ihr euch angucken könnt. Ich weiß nicht, wie ihr es wahrnehmt, aber es sieht wahrscheinlich echt für uns alle einfach nur auf den ersten Blick sehr unscheinbar aus. Also eigentlich wie eine ganz typische Ruine, wo auch schon so ein bisschen die Natur sich wieder ihren Raum zurückgeholt hat. Teilweise keine Fenster, keine Türen mehr in den Häusern drin. Also da stehen auch so mehrere kleine Gebäude auf diesem Grundstück. Also an sich jetzt erstmal nichts Spektakuläres. Aber die beiden jungen Männer wittern, dass sich dort drin etwas Besonderes befinden könnte. Und damit haben sie leider recht, aber eben nicht auf die gute Art. Sie dringen also erst auf das Grundstück und dann in das Gebäude ein und bahnen sich ihren Weg durch zerbrochene Fenster und überwucherte Mauern und stöbern in den Überresten, ob sie irgendwas Nützliches oder Kostbares entdecken können. Und damit sind wir wieder in diesem Raum mit diesem seltsamen, fast surreal wirkenden Objekt aus dem Intro, vor dem die beiden jetzt stehen. Es erinnert Roberto und Wagner fast ein bisschen an einen alten Zahnarztstuhl, an dem ein großes, merkwürdiges Teleskop befestigt ist. Die beiden nähern sich vorsichtig und entdecken dann rätselhafte Symbole auf dem Gerät, die sie aber auch nicht genau identifizieren können. Aber was sie ganz klar sehen, ist eine Art Edelstahlgehäuse, was sich im Inneren am Ende des Teleskopteils befindet. Die beiden sind sich sicher, Dafür werden sie einen Haufen Geld bekommen. Die zwei sind jetzt also fest entschlossen, dieses Teil, aber auch weitere Teile, die ihnen kostbar erscheinen, abzumontieren und mitzunehmen. Sie machen sich sofort mit ihren Werkzeugen an die Arbeit und beginnen, das mysteriöse Ding Stück für Stück auseinanderzunehmen. Unter anderem mit einem Vorschlaghammer. Es kostet sie viel Kraft und Geduld, aber sie schaffen es und plötzlich halten sie einen besonders funkelnden Abschnitt in der Hand und der wirkt wirklich wertvoller als alles, was die beiden jemals zuvor erbeutet haben, aber auch was die jemals selbst in der Hand gehalten haben. Sie legen ihren glänzenden Fund dann in die Schubkarre und können ihr Glück gar nicht fassen. In diesem Moment glauben sie, dass das jetzt vielleicht wirklich der Schlüssel zu einem besseren Leben sein könnte. Stattdessen wird dieses Teil aber, das, was da in ihrer Schubkarre liegt, nichts als Tod und Verderben bringen. Für jeden, der damit in Berührung kommt. Mit pochenden Herzen und schweißnassen Händen ziehen sie die Karre jetzt über die Straßen, bis sie nach circa einem halben Kilometer an Robertos Haus angekommen sind. Dort stellen sie ihren Schatz zugedeckt im Garten unter einem Mangobaum unter. Beide verabschieden sich glücklich über diese triumphale Ausbeute und verabreden sich dazu, am nächsten Morgen weiter daran zu arbeiten, das Gerät auseinanderzubauen. Aber noch am selben Abend spüren sowohl Roberto als auch Wagner eine merkwürdige Unruhe in ihren Körpern, so ein leichtes Unwohlsein, seltsames Kribbeln, das sich aber irgendwie nicht so richtig einordnen lässt. Keiner von beiden macht sich darüber jetzt große Sorgen. Vielleicht war es einfach das Essen, vielleicht war das irgendwie schlecht. Die zwei hatten tagsüber beide das Gleiche an einem Straßenstand gegessen. Vielleicht liegt es einfach daran. Aber am nächsten Morgen geht es dann vor allem dem 19-jährigen Wagner immer noch schlecht und eigentlich sogar noch schlechter als gestern. Er kann kaum aufstehen, sein Magen krampft, ihm ist schlecht, er hat Durchfall. Er spürt einen beunruhigenden Schwindel und auch eine Erschöpfung, die er zuvor so noch nie gespürt hat. Aber das Unheimlichste, seine linke Hand beginnt anzuschwellen. Erst nur ganz leicht, aber dann immer deutlicher. Die Haut fühlt sich gespannt an, glühend heiß und darunter hat er das Gefühl, als würde irgendwas unter der Oberfläche arbeiten, was dort nicht hingehört. Er schafft es an diesem Tag nicht mehr aus dem Bett und so widmet sich sein Kumpel Roberto alleine dem glänzenden Objekt, obwohl er sich auch nicht so wirklich fit fühlt. Ein Tag später, am 15. September, geht's mit Wagner Pereira weiter bergab. Er hält es jetzt nicht mehr aus und sucht ein nahegelegenes Krankenhaus auf. Dort guckt man ihn aber nur flüchtig an, stellt ein paar Fragen und kommt dann ganz schnell zu einer vermeintlich einfachen Erklärung. Eine allergische Reaktion, wahrscheinlich auf verdorbenes Essen. Er soll sich ausruhen, viel Wasser trinken, das wird schon wieder. Kleiner Einschub an dieser Stelle von mir, aufgrund von Erfahrungen, lasst euch auf jeden Fall einfach nicht wegschicken, wenn ihr im Krankenhaus seid und ihr merkt, es geht euch nicht gut. Egal, was euch die Leute dort sagen, hört auf euren Körper und auf euer Gefühl. Das kann in solchen Situationen auf jeden Fall lebensrettend sein. Ich spreche, wie gesagt, aus Erfahrungen, zum Beispiel mit einer 5 cm langen Grete im Hals, als man mir gesagt hat, da ist gar nichts. Und deswegen sage ich das hier an dieser Stelle nur. Denn auch hier in diesem Fall wäre es so gewesen, hätte er sich nicht nach Hause schicken lassen, dann wäre alles vielleicht ein bisschen anders gekommen, ohne jetzt hier zu viel spoilern zu wollen. Und wie man jetzt, wie gesagt, vielleicht schon rausgehört hat, dieser Mensch wird trotz seiner offensichtlichen gesundheitlichen Probleme nach Hause geschickt, wo er dann auch die nächsten Tage fast ausschließlich im Bett verbringt. Immer noch krank, immer noch ohne eine Ahnung, dass das, was da in seinem Körper wütet, mit etwas ganz anderem zusammenhängt. Und während Wagner fiebrig, erschöpft und wirklich einfach komplett am Ende in seinem dunklen Zimmer liegt, ist Roberto unterdessen immer noch den Großteil seiner Zeit damit beschäftigt, unter seinem Mangobaum an dem geheimnisvollen Gerät rumzuschrauben. Der will das jetzt endlich aufbekommen und wissen, was sich dahinter verbirgt. Er will endlich Klarheit, wie wertvoll ihr Fundstück jetzt ist oder nicht. Mit einem alten Schraubenzieher bohrt er jetzt so lange an dem Gehäuse rum, bis er es schafft, ein winziges Loch an einer Stelle des Apparats freizulegen. Und plötzlich passiert was Unglaubliches, was für ihn in diesem Moment fast schon magisch wirkt. Ein tiefblauer, intensiv strahlender Lichtschein dringt aus der Öffnung. Roberto dos Santos Alves steht davor, wie hypnotisiert und geblendet von der Schönheit dieses Schimmers. Aber er ist auch irritiert, weil er weiß ja überhaupt nicht, was er sich da gerade für ein Phänomen anguckt. Und ich würde jetzt mal behaupten, die meisten Menschen würden in so einer Situation, egal wie schön das aussieht, vielleicht trotzdem eher Abstand davon halten oder jemanden nach Rat fragen. Aber Roberto möchte sofort herausfinden, was das ist und was er damit machen kann. Also steckt er den Schraubenzieher ein weiteres Mal rein und dreht vorsichtig rum und spürt, dass sich da drin, wo das Leuchten herkommt, eine Art Substanz befindet. Ein Pulver. Er kratzt jetzt so ein bisschen was davon mit dem Schraubenzieher heraus und hat nun einige Partikel eines feinen, weißen, fast schon strahlenden Pulvers vor sich. Und auch da muss man jetzt sagen, dass die meisten Menschen wahrscheinlich eher vorsichtig damit umgehen würden, wenn sie ein unbekanntes Pulver aus einem unbekannten Objekt aus einem abgesperrten Bereich entwendet haben. Aber seine Neugier kennt keine Grenzen. Er kommt jetzt auf die Idee, dass es sich ja vielleicht um Schießpulver handeln könnte. Und wenn dem so wäre, dann könnte er das natürlich ziemlich gut verkaufen. Er nimmt jetzt also eine kleine Menge von der Substanz und versucht, sie anzuzünden. Aber nichts passiert. Kein Zischen, keine Flamme. Und jetzt könnte man ja auch sagen, das ist ja gut an sich, dass da nichts passiert ist. Aber für Roberto ist das eher eine schlechte Nachricht. Weil so sehr ihn dieses blaue Leuchten auch fasziniert hat, so sehr ist er jetzt nach einer Weile enttäuscht, weil er einfach das Gefühl hat, dass dieses Gerät mitsamt aller einzelnen Teile vielleicht doch nicht so viel Wert hat, wie er gehofft hat. Deswegen zerlegt er es jetzt so weit er kann und begibt sich am nächsten Morgen, dem jetzt mittlerweile 18. September gegen 10 Uhr, zu einem nahegelegenen Schrottplatz. Von diesem Schrottplatz habe ich euch auch ein Bild in die Galerie gepackt. Den kann man da schön von oben sehen. Sieht halt aus, wie ein Schrottplatz so aussieht, aber auch deswegen habe ich das Bild mitgebracht, weil dieser Ort im Verlauf der Geschichte auf jeden Fall noch eine wichtige Rolle spielen wird. Roberto bietet jetzt dem Besitzer Devair Ferreira mehrere große und schwere Stücke Blei an und dazu einen kleinen Metallzylinder mit einer Edelstahlkappe. Für Devair sieht dieses seltsame Teil so ein bisschen so aus wie ein Käse mit einem kleinen Loch an der Seite, so beschreibt er es. Er hat keine Ahnung, was das sein soll, aber er kauft es dem jungen Mann jetzt zusammen mit dem Blei für ein paar Scheine ab und lässt es dann bei sich im Lager auf dem Tisch liegen, ohne sich weiter Gedanken darüber zu machen. Und auch Roberto denkt, die Geschichte mit dem Einbruch und dem unbekannten Apparat wäre erledigt. Aber das ist sie nicht. In Wahrheit nimmt sie erst jetzt ihren erschütternden Lauf. Denn das, was die beiden Männer da gefunden, auseinandergebaut und freigesetzt haben und was sich nun beim Schrotthändler befindet, wird den bisher größten zivilen Nuklearunfall der Geschichte auslösen. Und um das zu erklären, müssen wir noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Werbung. Wir befinden uns auf einer Insel, einer verborgenen Perle im Pazifik, wo die Natur in unberührter Schönheit erstrahlt. Der Himmel ist weit und endlos, das Meer schimmert in intensiven Türkistönen und die vulkanischen Felsen erzählen uralte Geschichten. Doch unter der trügerischen Oberfläche dieses Paradieses braut sich etwas Düsteres zusammen. Hier, wo die Vögel in ungestörter Harmonie kreisen und exotische Pflanzen im geheimnisvollen Schatten wachsen, verbergen sich dunkle Geheimnisse. Hinter den idyllischen Landschaften breitet sich ein Netz aus Intrigen und verbotenen Leidenschaften aus, das die wenigen Bewohner der Insel miteinander verstrickt. Während die Sonne langsam untergeht und die Schatten länger werden, breitet sich eine unheilvolle Atmosphäre aus. Es deutet sich an, dass das unscheinbare Leben hier bald von Chaos und Verderben überschattet wird. Als ob das Paradies selbst den drohenden Untergang spürt. Jede Entscheidung, jedes geflüsterte Wort in den Wind trägt den Hauch eines unausweichlichen Schicksals, das bald in einem Strudel aus Verrat und Blutvergießen seinen Höhepunkt erreichen wird. Und in diesem Sinne freue ich mich über unseren heutigen Werbepartner. Und das ist der neue Kinofilm Eden. Ich muss wirklich sagen, ich habe in den letzten Wochen wahrscheinlich so oft wie noch nie in meinem ganzen Leben von euch den Trailer geschickt bekommen zu genau diesem Kinofilm, denn es gibt ein paar Menschen von euch, die können sich vielleicht erinnern, dass ich in meinem vorherigen Podcast schon mal die Geschichte der Galapagos-Affäre, wie man sie auch nennt, erzählt habe und anscheinend verbinden mich jetzt auch einige Menschen mit dieser Geschichte und ich verbinde mich selbst damit und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass ich euch heute diesen Tipp hier auch nochmal offiziell mit auf den Weg geben darf. Eden, das ist der neue Film von Oscar-Preisträger Ron Howard und ich konnte selber überhaupt nicht fassen, was da für eine Besetzung am Start ist. Es ist nämlich so komisch, wenn man die Geschichte schon kennt und auch so gut kennt, wie ich zum Beispiel, das dann plötzlich mit so sehr bekannten, sehr tollen Menschen besetzt zu sehen wie Jude Law oder Daniel Brühl, was mich auch sehr überrascht hat, oder Sydney Sweeney, die ich spätestens seit Euphoria und White Lotus sehr, sehr doll liebe. Und deswegen ja war ich schon mal da total glücklich. Und ich kann euch auch sagen, ich durfte den Film schon vorab sehen. Und es ist wirklich ein sehr, sehr fesselnder Thriller, der natürlich auf der Grundlage dieser wahren Geschichte beruht. Es ist vielleicht nicht alles eins zu eins so, wie es damals passiert ist, aber das ist natürlich, glaube ich, in so einer Verfilmung auch gar nicht machbar. Aber insgesamt baut sich das alles wirklich auch schon sehr realistisch und sehr chronologisch auf den wahren Geschehnissen dieses True-Crime-Epos, würde ich jetzt mal sagen, fast auf. Ohne jetzt zu viel zu spoilern für die Menschen, die noch nie etwas von der Galapagos-Affäre gehört haben. Insgesamt kommen damals 3 Menschen auf dieser Insel unter ungeklärten Umständen zu Tode und 3 weitere verschwinden spurlos. Was mich neben der Besetzung und der Geschichte an sich sehr begeistert hat an dem Film, muss ich sagen, waren vor allen Dingen auch die Aufnahmen von dieser unglaublichen Landschaft. Das hat mich wirklich komplett fertig gemacht. Und auch die Tiere dort und die Natur und alles, das ist wirklich auch von der Ästhetik her wunderschön gefilmt. Ist jetzt aber auch vielleicht keine so große Überraschung, denn der Regisseur, der hinter dem Ganzen steckt, der ist bekannt aus Filmen wie A Beautiful Mind oder Illuminati. Und alleine deswegen, glaube ich, sollte man sich das Ganze angucken. Ab dem 3. April gibt es Eden im Kino. Und jetzt habe ich hier für alle Plotties noch was ganz, ganz Besonderes. Ihr werdet so oder so auf eure Kosten kommen, also guckt euch den Film unbedingt an. Aber jetzt gibt's noch für ein paar von euch eine ganz kleine, feine Überraschung. Wir verlosen nämlich unter allen Plothouse-Fans 10x2 Kinofreikarten. Also ihr könnt einfach kostenlos euch den Film angucken und das finde ich ganz, ganz toll. Dafür könnt ihr euch einfach unter dem Link in den Shownotes anmelden und mit ein bisschen Glück kommen dann die Kinotickets bei euch zu Hause an. Ich drücke euch ganz, ganz doll die Daumen und will dann natürlich Bilder von euch aus dem Kino sehen, wie ihr euch diesen großartigen Film anguckt. Mehr Infos findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes und da findet ihr, wie gesagt, auch den Link, unter dem ihr euch anmelden könnt, um bei der Verlosung teilzunehmen. Viel Glück und so oder so viel Spaß mit Eden ab dem 3. April nur im Kino.
Werbung Ende.
Ich hatte euch ja erzählt, dass sich an dem verlassenen Gebäude, zu dem sich die beiden Männer Zutritt verschafft haben, die Buchstaben IGR befunden haben. Und die stehen für Instituto Goiano de Radioterapia, also übersetzt so viel wie Goianisches Institut für Strahlentherapie. Vor 1987 gab es in diesem Gebäude also eine Klinik, die auf Strahlentherapie spezialisiert war. Dort hat man vor allem Krebspatienten mit radioaktiven Quellen behandelt. 1985 zieht diese Klinik dann allerdings an einen neuen Standort um. Der alte Gebäudekomplex wird aufgegeben, aber Nicht alle alten Geräte werden mitgenommen. Und mit ihnen bleibt radioaktives Material in der verlassenen Klinik. Und vielleicht fragt man sich jetzt zu Recht, ja, wie kann das denn sein? Dafür gibt es eine Erklärung, wenn auch keine schöne oder keine nachvollziehbare, sondern eine sehr schockierende. Es gab nämlich einen jahrelangen Streit zwischen den Besitzern des Grundstücks und den Betreibern der Klinik. Nach dem Auszug wurde den Leuten von der Klinik durch die Grundstückseigentümer gerichtlich verboten, das Gelände zu betreten. Die wiederum hatten aber in dem Wissen, dass sich dort eine potenziell hochgradig gefährliche radioaktive Substanz befindet, die Kommission für Atomenergie benachrichtigt, dass man eben ein altes Gerät zurücklassen würde und darum bittet, dass das fachgerecht inspiziert und abtransportiert wird. Das ist aber nie passiert. Und einer der Betreiber der Klinik hat deswegen sogar noch mal im Frühjahr 1987, also wenige Monate vor dem Einbruch, versucht, in das Krankenhaus reinzukommen, um mehrere alte Maschinen abholen zu lassen. Aber er wurde aufgrund eines Gerichtsbeschlusses sogar von der Polizei daran gehindert. Und danach meinte er so, okay Leute, die Verantwortung liegt ab jetzt einzig und allein bei den Grundstückseigentümern. In diesem verlassenen Krankenhaus befindet sich radioaktives Material. Ich habe alles versucht, ich habe euch gewarnt, aber ich kann hier nichts mehr tun. Statt sich um die Entsorgung dieser Geräte zu kümmern, hat man sich dann aber lediglich dazu entschieden, einen Wachdienst einzustellen. Mehr nicht. Und obwohl zu diesem Zeitpunkt also sowohl die Grundstückseigentümer als auch die ehemaligen Betreiber des Krankenhauses als auch die Polizei und das Gericht und die Atombehörde wissen, dass sich hinter den langsam zerfallenden Mauern dieses Gebäudes nukleare Stoffe befinden, haben alle einfach so weitergemacht, als wenn nichts wäre. Und das ist eben nur bis zum 13. September 1987 gut gegangen. Bis zu dem Tag, an dem der Wachmann nicht zu seinem Dienst angetreten ist und die beiden jungen Männer ihre große Chance auf etwas Wertvolles gewittert haben. Damit ihr euch das jetzt vielleicht auch noch ein bisschen besser vorstellen könnt, was diese Schrottsammler an diesem Tag dort eigentlich vorgefunden haben. Das war ein ausgedientes Strahlentherapiegerät, das 1970 in den USA hergestellt wurde. Und davon könnt ihr euch jetzt in der Galerie mehrere Bilder angucken. Einmal generell nochmal, wie so ein Gerät eigentlich aufgebaut ist. Und dann ein Originalbild vom abmontierten Kopf des Strahlungsgeräts. Und dann gibt's auch nochmal so einen Querschnitt von dem beispielhaften Aufbau der verschiedenen Schutzschichten, die sich im Inneren des Geräts befinden. Das klingt jetzt alles erstmal ein bisschen kompliziert, aber ich versuche das hier natürlich nochmal so ein bisschen aufzudröseln. Also um auch das zu erklären. Solche Geräte werden in Krankenhäusern eingesetzt, um Krebspatienten mit gezielter Strahlung zu behandeln. Und im Inneren befindet sich eine hochradioaktive Substanz, die in so einer speziellen Kapsel eingeschlossen ist. Diese Kapsel ist von dicken Schutzschichten aus Blei oder Edelstahl umgeben, damit natürlich keine gefährliche Strahlung nach außen dringt. Das gesamte Gerät ist so konstruiert, dass die Strahlen nur dann freigesetzt werden, wenn eine Behandlung durchgeführt wird. Ein Sicherungsmechanismus sorgt dafür, dass die Strahlenquelle im Normalzustand abgeschirmt bleibt. Aber wenn so ein Gerät unsachgemäß auseinandergebaut wird, dann kann diese Schutzschicht zerstört werden und damit auch die Barriere, die die gefährliche Strahlung zurückhält. Und sobald die radioaktive Kapsel freigelegt wird, kann die Strahlung unkontrolliert nach außen dringen. Besonders gefährlich wird es, wenn das Material in Pulverform vorliegt, denn das kann sich sehr, sehr leicht verbreiten an Händen, auf Kleidung oder durch Wind. Menschen, die damit in Kontakt kommen, werden verstrahlt. Und das, ohne es sofort zu bemerken. Und ihr erinnert euch, das, was Roberto da aus dem kleinen Loch in der Kapsel hervorgeholt hat, das war ein Pulver. Und um auch auf dieses Pulver etwas näher einzugehen, es handelt sich in diesem Fall um Cäsium-137. Das ist eine radioaktive Form des chemischen Elements Cäsium. Das entsteht, wenn in einem Atomreaktor Kernbrennstoff gespalten wird oder wenn eine Atombombe explodiert. Also in der Natur kommt das nicht vor, sondern das entsteht wirklich nur durch menschliche Aktivitäten in der Kerntechnik. Das Besondere an Cäsium-137 ist, dass es Gammastrahlung abgibt, Diese Strahlung kann tief in den Körper eindringen und dort Zellen schädigen. Wenn man damit in Kontakt kommt, dann entwickelt man zuerst meistens sehr starke Übelkeit, Erbrechen und Durchfall, weil der Körper halt sofort auf diesen Strahlenschaden reagiert. Oberflächlich kann es auf der Haut auch zu Verbrennungen und Deformierungen führen. Bei sehr hoher Strahlenbelastung kann auch das Nervensystem beeinträchtigt werden, was Verwirrung, Krampfanfälle oder sogar Bewusstlosigkeit zur Folge hat. Auch das Knochenmark, in dem wichtige Blutzellen gebildet werden, wird beschädigt. Und wenn zu viele lebenswichtige Zellen und Organe gleichzeitig geschädigt werden, dann kann es zu Multiorganversagen und auch zum Tod führen. Außerdem kann die Strahlung über längere Zeit das Erbgut schädigen und das Risiko für Krebs, aber auch viele andere Krankheiten deutlich erhöhen. Ein besonders großes Problem bei Cäsium-137 ist, dass es sehr leicht wasserlöslich ist. Wenn es einmal in die Umwelt gelangt, dann kann es sich superschnell im Boden und im Wasser verteilen und dadurch sogar auch in unsere Nahrung gelangen. Cäsium-137 bleibt außerdem unfassbar lange gefährlich. Ihr habt bestimmt schon mal das Wort Halbwertszeit gehört und Cäsium, also Cäsium-137, hat eine Halbwertszeit von etwa 30 Jahren. Das bedeutet, dass es nach 30 Jahren immer noch die Hälfte seiner Strahlkraft hat. Nach weiteren 30 Jahren ist die Strahlung dann auf ein Viertel gesunken und trotzdem dauert es dann noch mehrere Jahrhunderte, bis es komplett ungefährlich wird. Besonders bei sehr bekannten, sehr schweren nuklearen Katastrophen spielt Cäsium-137 eine große Rolle. Es gibt eine internationale nukleare Ereignisskala, die nennt sich kurz INES, ein System, das Unfälle in Kernkraftwerken in verschiedene Schweregrade einteilt, von 0, kaum problematisch, bis 7, das ist die schlimmstmögliche Katastrophe, die man sich vorstellen kann. Und dabei wird dann bewertet, wie viel radioaktives Material freigesetzt wurde, wie stark Mensch und Umwelt geschädigt wurden und wie viel Notfallmaßnahmen nötig waren. Zwei der bisher schwersten Unfälle auf dieser Skala sind Tschernobyl, das war 1986, und Fukushima 2011. Und beide sind eben auf dieser Skala bei einer 7 ganz oben. Und bei beiden wurde unter anderem auch Cäsium-137 freigesetzt. Und was ich auch unglaublich gruselig finde, im Fall Fukushima hat man gerade erst, also vor ein paar Jahren, im Sand verschiedener Strände in Japan Rückstände von Cäsium-137 gefunden. Und diese Werte waren bis zu 10-mal höher als die, die im Hafen des Reaktors gemessen wurden. Und ich weiß, dass das jetzt hier viele vielleicht ein bisschen schocken wird, aber auch in Deutschland spielt Cäsium-137 fast 40 Jahre nach Tschernobyl immer noch eine Rolle. Wusstet ihr, dass deutsche Wildschweine teilweise so radioaktiv verstrahlt sind, dass ihr Fleisch nicht gegessen werden darf? Wildschweine essen nämlich gerne Hirschtrüffel, das sind so unterirdisch wachsende Pilze, und die reichern Cäsium an, und zwar stark zeitverzögert. Und deswegen laufen einfach noch heute bei uns radioaktive Wildschweine durch deutsche Wälder. Ich find's komplett wahnsinnig und ich finde es auch wieder ein gutes Argument, wenn man mit irgendwem darüber diskutieren möchte, ob es total super ist, ganz viele Atomkraftwerke wieder ans Netz zu legen und ob das wirklich alles so total locker easy und vollkommen entspannt ist. Aber es ist ein anderes Thema. Genau, und diese radioaktiven Wildschweine wird es übrigens auch noch ganz, ganz lange geben, wegen dieser Halbwertszeit. Also das wird sich so schnell alles nicht ändern. Und Fukushima und Tschernobyl sind ja jetzt auch nur zwei Beispiele. Also da findet man weltweit Orte, an denen sich Cäsium-137 nach Jahren, Jahrzehnten oder vielleicht sogar noch länger wiederfindet. Und damit kommen wir zurück nach Goiânia. Wir wissen jetzt also, dass sich dort spätestens jetzt mit dem Loch in der Kapsel unkontrolliert Cäsium-137 verbreiten kann und wird. Und das Allerschlimmste daran, niemand weiß es. Bei so einem Reaktorunfall, über den wir gerade gesprochen haben, da können ja wenigstens alle sofort reagieren. Aber hier hat niemand einen Plan, dass sich gerade alle inmitten des schwersten zivilen Nuklearvorfalls Südamerikas befinden. Und übrigens auch ausgerechnet jetzt gibt es gerade eine Hitzewelle in Goiânia. Es sind 41 Grad, kaum Luft zum Atmen. Die Krankenhäuser sind deswegen sowieso überfüllt. Auf den Straßen tobt das Leben. Dazu kommen Fans und Reporter aus aller Welt, die die anstehende Motorradweltmeisterschaft feiern, die in Goiânia stattfinden wird. Und dadurch sind eben weitere tausende Menschen von überall her angereist und ziehen dort durch die Straßen. Und niemand merkt, dass sich ab jetzt in genau diesem Moment ein unsichtbarer Feind seinen Weg durch die Stadt frisst. Niemand sieht es, niemand riecht es, aber es ist da. Und damit sind wir auch zurück beim ahnungslosen Schrotthändler Devair Ferreira. Der weiß, wie gesagt, erstmal gar nichts mit dieser Kapsel anzufangen und lässt sie links liegen. Aber als es langsam dunkel wird und er nochmal über das Gelände geht, bleibt er plötzlich stehen. Ihm fällt ein schwacher Schein auf, ein bläuliches Leuchten, das aus genau diesem Metallstück kommt. Cäsium-137 selbst leuchtet übrigens nicht blau, aber in bestimmten Situationen kann es so aussehen, nämlich wenn sich die winzigen unsichtbaren Teilchen, die beim Zerfall von Cäsium-137 entstehen, schneller bewegen als das Licht, dann entsteht ein blauer Schimmer, vor allem in Konstellation mit Feuchtigkeit, von der es dort in der Luft auf jeden Fall gerade einige gibt. Und das sieht dann eben aus wie ein geheimnisvolles Leuchten und das ist auch das Gefährliche daran. Experten sind sich nämlich sicher, hätte es das blaue Leuchten nicht gegeben, dann wären die Menschen davon weniger angezogen worden und vielleicht wäre die Katastrophe glimpflicher ausgegangen oder schneller beendet worden. Denn natürlich weckt dieser fast schon übernatürliche Schimmer auch die Neugier von Devair Ferreira. Er geht jetzt ganz nah ran und staunt. Sowas hat er noch nie gesehen und er denkt sofort an seine Frau, denn dieser Anblick würde ihr sicherlich auch viel Freude bereiten. Er steckt die Kapsel also in die Tasche und so nimmt das Unheil weiter seinen Lauf. Devair kommt nach Hause und kann es kaum erwarten, seiner Frau Gabriela Maria zu zeigen, was er gefunden hat. In seinen Händen hält er ein unscheinbares Stück Metall, was im Dunkeln plötzlich zu leuchten beginnt. Gabriela ist sofort verzaubert davon. Die beiden drehen und wenden das Stück, bis sie das feine, glitzernde Pulver darin freisetzen, das scheinbar die geheimnisvolle Strahlung aussendet. Sie empfinden das jetzt als so großes Highlight, dass sie das mit allen teilen wollen. Also wirklich mit allen. Nachbarn, Freunden und Verwandten. Sie laden in den nächsten Tagen alle möglichen Leute zu sich nach Hause ein und führen dieses kleine, leuchtende, blaue Wunder vor und verteilen das Pulver. Also sie geben das wirklich Menschen mit als Geschenk, damit die zu Hause auch noch was von dem Phänomen haben. Auch Devairs Brüder nehmen etwas mit. Der eine möchte seiner Frau aus dem Material einen leuchtenden Ring schenken. Der andere will seine 6-jährige Tochter damit überraschen. Von ihr habe ich euch ein Bild mitgebracht. Das ist Leiji, die 6-jährige Nichte vom Schrotthändler. Und man sieht sie auf diesem Bild so doll lächeln, wie ein Kind, glaube ich, nur lächeln kann. Also sie strahlt übers ganze Gesicht. Und ungefähr so können wir uns auch ihre Reaktion vorstellen, als sie dieses leuchtende, vermeintlich blaue Pulver sieht. Sie ist komplett hin und weg. Für sie ist es so ein bisschen wie ein Schatz aus einem Märchen, sowas wie Feenstaub. Und deswegen spielt sie damit. Und zwar stundenlang. Sie hält es gegen das Licht. Sie bestaunt es, wie das in ihren kleinen Händen flimmert. Eine ihrer Tanten kommt zwischenzeitlich die Familie besuchen und sofort zeigt sie dann stolz, was ihr Papa ihr mitgebracht hat. Der nimmt dann sogar etwas von diesem funkelnden Staub und reibt es der Tante aus Spaß auf den Hals wie eine magische Kette, die im Dunkeln leuchtet. Auch Leiji bemalt sich, um selbst im Dunkeln zu leuchten. Andere Familienmitglieder sollen sich damit später sogar auch Kreuze auf die Brust gemalt haben. Als das 6-jährige Mädchen später an diesem Tag zum Abendessen gerufen wird, legt sie das Pulver beiseite, rennt zum Tisch und vergisst, sich die Hände zu waschen. Weder sie noch ihre Eltern ahnen, dass das, was sich da jetzt an ihren Händen befindet, absolut tödlich ist und nun auf direktem Wege in ihren Körper gelangt. Es dauert dann aber nicht mehr lange, bis fast alle in der Familie des Schrotthändlers, der das unbekannte Pulver verteilt hat, anfangen, seltsame Symptome zu entwickeln. Sowohl seine Nichte Leiji und ihre Familie, aber auch alle Freunde, die zu Besuch waren. Er selbst leidet unter starkem Erbrechen und Durchfall. Dann beginnen seine Haare auszufallen. Er kann nicht mehr schmecken und riechen und seine Hautfarbe wird immer grauer. Seine Frau Gabriela Maria fühlt sich so elend, dass sie in die Notaufnahme eines Krankenhauses geht. Aber auch sie bekommt nur eine harmlose Diagnose, wahrscheinlich was Falsches gegessen. Und auch sie geht wieder nach Hause, weil sie darauf vertraut, dass die Mediziner ja wissen müssen, was sie da tun. Ihre Mutter zieht jetzt sogar extra für ein paar Tage bei ihr ein, um die Kranken zu unterstützen. Also in das Haus, in dem sich nach wie vor überall Reste des radioaktiven Pulvers befinden. Auch Wagner Pereira ist jetzt 10 Tage nach dem ersten Kontakt immer noch so doll krank, dass auch er sich wieder ins Krankenhaus begibt. Aber niemand hat eine Ahnung, was mit ihm los ist. Man vermutet jetzt aber, er könnte eventuell eine Tropenkrankheit haben und behält ihn für Untersuchungen da. Er ist jetzt also dort auf engstem Raum mit medizinischem Personal und anderen Patienten. Übrigens, je nachdem, wie stark eine Person mit Cäsium-137 kontaminiert ist, desto mehr kann sie selbst auch Beta- und Gammastrahlung aussenden und Menschen in direkter Nähe können also auch auf diesem Wege eine gewisse Strahlendosis abbekommen. Je näher man dran ist, desto stärker ist die Strahlung. Und während immer mehr Menschen sich schlecht fühlen und krank werden, wird auf dem Schrottplatz von Devair weiter an den einzelnen verbliebenen Bauteilen des Geräts gearbeitet, um das Blei daraus zu gewinnen. Das restliche Metall hat er inzwischen verkauft. Auch das ist kontaminiert und inzwischen auf einem anderen Schrottplatz, so dass weitere Menschen damit in Berührung kommen. 2 seiner Angestellten, die genauso alt sind wie die Schrottsammler, die den Fund gemacht haben, sind jetzt schon seit Tagen in Kontakt mit dem Blei. Und auch sie fangen bald an, sich zu übergeben und schwere Krämpfe zu bekommen. Und jetzt beginnt es langsam aber sicher bei einer Person zu rattern. Es ist Gabriela Maria Ferreira, die Frau vom Schrotthändler. Ich habe auch von ihr ein Bild in die Galerie gepackt, auch wenn es zugegeben eine sehr, sehr schlechte Qualität hat. Aber sie wird in der Geschichte noch von großer Bedeutung sein, denn hätte sie zu diesem Zeitpunkt nicht angefangen, 1 und 1 zusammenzuzählen, dann wäre das Ausmaß der Katastrophe wahrscheinlich noch wesentlich fataler gewesen. Gabriela Maria checkt jetzt, dass alle, die in den letzten Tagen um sie herum krank geworden sind, Kontakt mit den Metallstücken oder dem leuchtenden Pulver hatten. Und jetzt reicht es ihr. Sie will das Zeug loswerden und aufklären, was dahinter steckt. Sie holt sich jetzt einen Angestellten ihres Mannes zur Unterstützung. Sie packen einige Teile des Geräts in einen Beutel und ihr Helfer wirft sich das Ganze über die Schulter. Dann machen sie sich auf den Weg zur Gesundheitsbehörde und begegnen dabei natürlich auf dem Weg noch mehr Menschen. Im Bus, auf der Straße, im Wartezimmer. Dann marschiert Gabriela Maria mit dem Beutel in der Hand ins Büro eines Arztes, stellt ihm diesen Beutel direkt auf den Schreibtisch und sagt: Das Zeug hier bringt meine Familie um. Der Arzt ist so ein bisschen so, ja, okay, also ist jetzt nicht unbedingt mein Problem, alles klar, ich gucke mir das mal an, aber er nimmt die Situation nicht so wirklich ernst. Er schickt die beiden zwar in ein anderes Krankenhaus, um sich untersuchen zu lassen, aber er lässt den Beutel da einfach auf seinem Schreibtisch liegen. Aber irgendwann bekommt er dann doch auch so ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Er trägt den Beutel nach draußen und stellt ihn auf einen Stuhl im Innenhof. Davon gibt es ein Foto, das ihr euch natürlich auch unter Plothouse Podcast bei Instagram angucken könnt. Ich würde sagen, das ist vielleicht das berühmteste Foto von einem Beutel auf einem Stuhl in Südamerika. Gabriela Maria und dem Angestellten ihres Mannes geht's inzwischen auch so schlecht, dass man sie ins Gesundheitszentrum für Tropenkrankheiten geschickt hat. Der gleiche Ort, an dem sich auch der Schrottsammler Wagner Pereira aufhält. Und jetzt fällt einem Arzt auf, dass sich in den letzten Tagen auffällig viele Menschen mit ähnlichen unerklärlichen Symptomen bei ihm gemeldet haben Und deswegen zieht er jetzt in Betracht, dass es auch etwas anderes als eine Tropenkrankheit sein könnte. Und währenddessen hat sich auch der Arzt der Gesundheitsbehörde die Metallstücke aus dem Beutel von Gabriela Maria genauer angesehen und Alarm geschlagen. Er hat nämlich sofort erkannt, dass das nach Teilen eines alten Bestrahlungsgeräts aussieht. Zufällig ist gerade ein Physiker in der Stadt, der auch ein Experte in Sachen Strahlung ist, den man jetzt um Hilfe bittet, denn noch hat ja niemand so wirklich einen Plan, was eigentlich los ist und vor allen Dingen, wie man damit umgehen soll. Am nächsten Morgen borgt sich der Physiker ein Strahlungsmessgerät aus einer Behörde und macht sich damit auf den Weg zum Gesundheitsamt. Das Ding ist aber, er schaltet das Gerät schon auf dem Weg ein, einfach nur so, um zu gucken, ob es funktioniert. Und die Messungen gehen sofort durch die Decke, egal wohin er es richtet. Und deswegen denkt er sich jetzt so, okay, das Teil muss kaputt sein, das kann ja gar nicht sein. Das ist es aber leider nicht. Das radioaktive Material hatte jetzt 16 Tage Zeit, sich unbemerkt und unsichtbar in ganz Goiânia zu verteilen. Aber dass hier etwas nicht stimmt, ahnt der Strahlenexperte dann spätestens, als er mit einem zweiten Gerät die gleichen unglaublichen Ausschläge hat, lange bevor er das Gesundheitsamt betreten hat. Und er schafft es gerade noch so, eine weitere Katastrophe zu verhindern. Als er nämlich in der Behörde ankommt, ist die Feuerwehr schon vor Ort, die von dem Arzt gerufen wurde. Und die ist gerade dabei, den Beutel mit den unbekannten Metallteilen in den Fluss zu werfen. Also man möchte sie einfach dort entsorgen. Aber der Physiker sieht das und ruft halt, stopp, das könnt ihr nicht machen. Ihr könnt das auf gar keinen Fall in den Fluss werfen. Und er sagt jetzt, wir müssen hier sofort alles evakuieren. Und wären diese Teile im Fluss gelandet, dann kann man sagen, dass innerhalb von kürzester Zeit alle Flüsse, alle Seen und das Grundwasser wahrscheinlich für die nächsten Jahrzehnte oder vielleicht auch Jahrhunderte verseucht worden wäre. Der Physiker erfährt dann auch, woher dieser Beutel stammt und macht sich mit dem Strahlungsmessgerät auf den Weg zur Familie Ferreira und dem Schrottplatz. In einem riesigen Umkreis schlägt das Gerät Alarm. Jetzt ist endgültig klar, die halbe, vielleicht sogar die ganze Stadt könnte verstrahlt sein. Ab jetzt beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, aber auch einer gegen die Überforderung. Denn verständlicherweise hat der Großteil der Behörden keine Ahnung, was man im Fall einer zivilen Nuklearkatastrophe mitten im Zentrum einer Metropole tun muss. Und während Regierung, Polizei und Feuerwehr irgendwie versuchen, die Situation in den Griff zu bekommen, wird das Ausmaß der Strahlung bei den Betroffenen immer deutlicher. Um nur ein paar Beispiele zu nennen. Die zwei Schrottsammler mussten inzwischen beide operiert werden. Wagner Pereira hat eine besonders schlimme Verletzung an der Hand, und zwar genau in der Form der Kapselöffnung, die er fest umklammert hatte. Er verliert einen Finger an seiner linken Hand, die anderen Finger verformen sich und fallen förmlich in sich zusammen. Roberto Santos Alves verliert seinen gesamten rechten Unterarm. Die Tante, die die magische Kette aus dem leuchtenden Pulver bekommen hat, die braucht eine Hauttransplantation. Der Bruder, der seiner Frau einen Ring aus dem wundersamen Material schenken wollte, hat tiefe, eiterne Wunden am Oberschenkel, genau da, wo er das Cäsium-137 in seine Hosentasche gesteckt hat. Und auch ihm wird ein halber Finger amputiert. Der Mann, der den Beutel durch die Stadt getragen hat, hat genau an der Stelle, an der er sich den Beutel über die Schulter geworfen hat, Verbrennungen dritten Grades. Leiji, das kleine Mädchen, das mit dem strahlenden Staub auf ihren Händen gegessen hat, bekommt Geschwüre im Mund, in der Kehle, selbst auf der Zunge. Bald kann sie nichts mehr essen und bekommt starkes Nasenbluten. Auch Gabriela Maria und mehrere Angestellte des Schrottplatzes befinden sich in einem kritischen Zustand und liegen isoliert im Krankenhaus. Währenddessen wird am 30. September 1987 offiziell der erste Atomunfall Lateinamerikas registriert. Und der betrifft nicht nur Goiânia, denn die Spur des Cäsiums zieht sich mittlerweile bis ins fast 1000 Kilometer entfernte Sao Paulo. Dort taucht radioaktives Papier und verseuchtes Metall auf. Aber viel schlimmer sieht's natürlich in Goiânia selbst aus. Die Behörden nehmen die ganze Stadt unter die Lupe. Sie durchkämmen die Straßen mit Autos, scannen die Umgebung aus der Luft mit Helikoptern und setzen Handdetektoren ein, um genau zu erfassen, wie weit sich die Strahlung ausgebreitet hat. Das Ergebnis ist komplett erschreckend. Mindestens 14 verschiedene Stadtteile sind betroffen. Die Strahlung wird in 5 Krankenhäusern, 3 Bussen, 14 Autos und auf unfassbaren 50.000 Rollen Toilettenpapier nachgewiesen. Selbst Geldscheine sind verseucht und sogar alle möglichen Tiere. Insgesamt werden 85 Häuser als kontaminiert eingestuft, 41 müssen sofort geräumt werden. Für 7 Häuser gibt es gar keine Rettung mehr. Die Strahlung ist so tief in die Wände eingedrungen, dass sie abgerissen werden müssen. Und der gesamte Schutt wird in speziellen Behältern sicher verstaut. Um die Einwohner wird sich aber natürlich auch gekümmert. Im Olympiastadion der Stadt wird eine Art Sammelstelle eingerichtet, um die potenziell Betroffenen zu untersuchen. Tausende Menschen werden dort gescannt. Überall sind Menschen mit Gasmasken zu sehen. Überall entdeckt man plötzlich das Symbol für Radioaktivität, das übrigens auch schon auf dem Gerät zu sehen war, das die beiden Männer gefunden haben. Aber sie konnten es nicht besser wissen, denn wie sich später herausstellt, können einfach beide nicht lesen und hatten dieses Symbol vorher auch noch nie gesehen. Also das, was eigentlich fast jeder heutzutage wahrscheinlich kennt, aber dieses radioaktive Symbol, das hat ihnen einfach nichts gesagt. Und jetzt sieht man es überall in der Stadt.
Werbung.
Leute, es gibt ein kleines Update in Sachen Plothouse-Website und das dank unseres heutigen Werbepartners Squarespace. Ich habe euch das ja hier schon mal verraten. Der Gedanke daran, eine eigene Website zu erstellen, war für mich immer eine viel zu große Herausforderung. Aber mit Hilfe von Squarespace hat sich das zum Glück geändert und ich kann mittlerweile stolz behaupten, die Plothouse-Website nimmt langsam Form an. Ich hatte euch das ja hier schon erzählt, ne? Das Wichtigste zu Beginn, und das gilt ja nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen Menschen, die sich gerne eine eigene Website aufbauen wollen, ist natürlich immer erstmal der Name. Diese Seite heißt natürlich, beziehungsweise wird in der Zukunft heißen, wenn sie denn dann online ist und ihr euch das alle angucken könnt, plothousepodcast.de. Und um da in der Chronologie nochmal so ein bisschen weiterzugehen, was danach passierte, nachdem ich mir diese Domain gesichert habe, konnte ich natürlich direkt anfangen mit einem der vielen Designer-Templates, um am Look der Seite zu arbeiten. Da gibt es nämlich ein großartiges Bausteinsystem und das macht es super einfach, die Seite nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Und wenn man zum Beispiel mal selber gerade nicht so richtig weiß, was gut aussieht, dann helfen dort wirklich die vorgefertigten Layouts perfekt und können einen einfach auch inspirieren. Und ich hätte das im Vorfeld wirklich gar nicht gedacht, aber das macht sogar auch irgendwann wirklich Spaß, so eine Seite zu bauen, auch wenn ich natürlich trotzdem immer noch an meine Grenzen stoße. Aber auch das ist kein Problem, denn Squarespace lässt einen nicht im Stich, wenn man mal Probleme hat und nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Es gibt dafür nämlich das Squarespace Hilfecenter. Da gibt es wirklich jederzeit Hilfe, wenn man sie braucht. Und was es auch noch Großartiges gibt, das habe ich neulich entdeckt, während ich so ein bisschen an der Seite rumgewerkelt habe, das ist ein neues Feature und zwar die Mitglieder-Website. Da bin ich natürlich auch hellhörig geworden und wollte euch davon berichten. Man kann von Workshops über Newsletter, Leitfäden, Videos, was auch immer, all das eben hinter eine Paywall packen und sich damit einerseits natürlich, wenn man möchte, ein bisschen was dazu verdienen. Aber man gibt dadurch natürlich auch der Community die Möglichkeit, die eigenen Projekte zu unterstützen. Und was ich besonders toll an diesen Mitgliederwebseiten finde, ist, dass die Mitglieder der Community sich untereinander connecten können. Da gibt's dann zum Beispiel die Möglichkeit, virtuelle Events zu erstellen, aber auch durch einen gemeinsamen Veranstaltungskalender oder Gruppenworkshops kann man miteinander in Kontakt treten und sich austauschen und dort eben auch Menschen begegnen mit einem ähnlichen Interesse zum Beispiel. Und solltet ihr euch jetzt bei all diesen interessanten Infos gedacht haben, ich wollte doch eh schon immer eine Website erstellen, vielleicht seid ihr auch gerade schon dabei und stoßt aber eben auch wie ich früher an meine Grenzen. Oder wenn ihr eben gerade nach einer Möglichkeit sucht, eure Inhalte oder Videos zu monetarisieren, dann habe ich jetzt was ganz, ganz Feines für euch. Über den Link de.squarespace.com/plot10. Ich wiederhole, de.squarespace.com/plot10 könnt ihr eine kostenlose Probephase starten. Und wenn eure Website dann fertig ist und online gehen kann, dann erhaltet ihr mit dem Code PLOT10, also alles groß, alles zusammen, PLOT10, PLOT als Wort und 10 als Zahl, auf den Kauf einer Website oder der Domain 10% Rabatt. Also wie gesagt, PLOT10 für 10% Rabatt. Ich bin ganz gespannt, was ihr für tolle Webseiten baut. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Haltet mich auf dem Laufenden. Ich halte euch natürlich auch auf dem Laufenden, damit wir hier bald endlich die wunderbare Plothouse-Website zusammen in die Welt hinausbringen können. Und dann könnt ihr eben zukünftig euch auch dort immer die passenden Bilder zur Folge angucken. Und mit der geht's jetzt hier auch weiter.
Werbung Ende.
Ich packe euch noch ein paar Bilder in die Galerie, sowohl aus dem Olympiastadion als auch von den Straßen Goiânias, die jetzt so ein bisschen aussehen wie aus einem Apokalypse-Film und die auch nochmal verdeutlichen, in was für einer Ausnahmesituation sich die komplette Stadt befunden hat. Da sieht man unter anderem, wie Menschen, auch viele Kinder mit verschiedenen Geräten abgesucht werden. Über 125.000 Personen werden gescannt. Aber viele, muss man sagen, hatten Glück. Bei ihnen finden sich nur Spuren von Strahlung auf ihren Klamotten oder Schuhen, nicht in ihren Körpern. Sie können dann nach einer gründlichen Reinigung wieder gehen. Viele andere können aber nicht wieder nach Hause, weil sie entweder schon kontaminiert sind oder mit Kontaminierten Kontakt hatten und isoliert in Zelten oder sogar einer Art Lager untergebracht werden. Und man spürt jetzt überall, dass die seelische Belastung sowohl für die Opfer als auch für die Helfer unfassbar groß ist. Einige Patienten versuchen sogar, aus ihren Isolationszimmern zu fliehen, indem sie aus dem Fenster springen wollen. Und da es da keine Wachleute gibt, müssen die Strahlenschutzexperten, die da vor Ort sind, selbst eingreifen und die teilweise festhalten, also auch in direkten Kontakt mit denen kommen. Die arbeiten auch wirklich insgesamt bis zur Erschöpfung. Und das sind auch nicht viele, denn viele nicht spezialisierte Ärzte sagen einfach aus Angst vor der Strahlung, ich kann hier nicht helfen und ich will hier auch nicht helfen und mein Leben aufs Spiel setzen. Und man probiert jetzt wirklich alles, um die Betroffenen zu retten. Diejenigen, bei denen die Strahlenkrankheit jetzt schon akut ausgebrochen ist, versucht man mit einer sehr speziellen Substanz zu behandeln. Vielleicht habt ihr ja schon mal davon gehört, Berliner Blau oder auch Preußisch Blau genannt. Das ist ein spezieller Farbstoff, der eine ganz besondere Fähigkeit besitzt. Er kann nämlich bestimmte radioaktive Stoffe, insbesondere Cäsium-137, im Körper binden und dabei helfen, sie schneller auszuscheiden. Das hat man nur vorher tatsächlich sehr, sehr selten bislang an Menschen probiert, weil es am Ende trotzdem eben ein Farbstoff ist. Und man hat dann aber in dem Fall ganz viel von dem Berliner Blau aus Deutschland nach Goiânia gebracht und sowohl für die Menschen als auch die Tiere, aber auch das Ganze zur Reinigung verwendet. Also zum Beispiel, um die Böden in den verseuchten Häusern zu behandeln und so die Strahlungsbelastung zu reduzieren. Aber für einige Betroffene kommt leider zu diesem Zeitpunkt schon jede Hilfe zu spät. Die beiden jungen Mitarbeiter des Schrottplatzeigentümers, die sterben an inneren Blutungen und Herzproblemen. Einer von beiden hatte zudem schwerste Verletzungen an seinen Oberschenkeln und im Genitalbereich, weil er die Kapsel wahrscheinlich zwischen die Beine geklemmt hatte, um daran zu arbeiten. Und auch die kleine Leiji ist zu stark kontaminiert mit dem Pulver, das sie für Feenstaub gehalten hat. Sie stirbt am 23. Oktober 1987, am gleichen Tag wie ihre Tante Gabriela Maria, ohne die man die nukleare Katastrophe vielleicht erst noch viel, viel später entdeckt hätte. Es gibt ein Bild von ihrem Mann Devayer, der sich in einem Krankenhaus in Quarantäne befindet. Er hat ein Bild von seiner Frau Gabriela in der Hand und guckt aus dem Fenster. Er hat mittlerweile kein einziges Haar mehr auf dem Kopf und man sieht ihm deutlich an, wie gezeichnet er durch die eigene Kontamination mit Cäsium-137 ist. Auch dieses Bild seht ihr in der Plothouse-Galerie. Was jetzt noch besonders Tragisches dazukommt, obwohl die beiden, also sowohl Gabriela Maria als auch ihre kleine Nichte, extra in speziellen Särgen aus Blei auf dem Friedhof in Goiânia beigesetzt werden, kommen hunderte Menschen, um gegen ihre Beisetzung zu protestieren. Denn tatsächlich haben die Leute einfach unfassbare Angst, dass ihre Überreste das Land vergiften könnten. Es wird wirklich mit Steinen auf die Särge geworfen und die Polizei muss die Demonstrierenden zurückhalten. Also das ist wirklich ein absoluter Albtraum für alle Beteiligten. Bei aller Schrecklichkeit und Traurigkeit gibt es zumindest zu diesem Zeitpunkt aber auch eine unglaubliche Nachricht, mit der wahrscheinlich niemand gerechnet hätte. Die vier eben erwähnten Menschen sind die einzigen direkten Todesfälle des Vorfalls. Trotz extrem starker Strahlungsbelastung überleben Menschen wie Wagner Pereira, Roberto Santos Alves, aber auch der Schrotthändler Devalier Ferreira und der Rest seiner Familie. Und gerade beim Schrotthändler ist es eigentlich ein Wunder, seine Strahlenbelastung ist doppelt so hoch wie bei seiner verstorbenen Frau zum Beispiel. Aber man muss dazu sagen, vor allem der Schrotthändler Devalier findet danach nie wieder in sein altes Leben zurück. Er entwickelt starke Depressionen und stirbt nur ein paar Jahre später durch übermäßigen Alkoholkonsum an einer Leberzirrhose. Er ist nicht der Einzige, der sich niemals von dem Vorfall erholen wird, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Es dauert dann übrigens bis Februar 1988, bis die Dekontaminierungsarbeiten komplett abgeschlossen sind. Und um sich das jetzt nochmal in Zahlen vor Augen zu führen, diese 19 Gramm Cäsiumchlorid, 19 Gramm, die da gefunden und freigesetzt wurden, haben zu knapp 6000 Tonnen Nuklearabfall in Guyana geführt. Und auch davon habe ich euch noch Bilder mitgebracht. Das ist eine komplette Collage, die das Ausmaß dieser Dekontaminierungsarbeiten, aber auch nochmal dieser ganzen Tonnen Abfall sehr gut verdeutlichen. Dieser Abfall, den ihr da auf den Bildern sehen könnt, der lagert knapp 10 Jahre lang in Blechtonnen und Containern einige Kilometer außerhalb von Guyana. Erst 1997 findet man dann endlich einen sicheren Ort für die Lagerung, nämlich das Naturschutzgebiet Parque Estadual Telma Ortegal. Das ist etwa 20 Kilometer entfernt von der Metropole. Der Lagerort besteht aus zwei rechteckigen Deponien, die mit Gras bedeckt sind. Die sehen tatsächlich so ein bisschen aus wie alte Hügelgräber. Der Atommüll wurde dort oberirdisch vergraben und mit Zement isoliert, um zu verhindern, dass die Strahlung in die Umgebung gelangt. Darüber kommen dann noch mehrere Schichten aus Schotter, Sand, Erde und zum Schluss eben das Gras. Das Endlager wurde so gebaut, dass es für die nächsten 300 Jahre sicher bleibt. Ich habe euch auch ein Bild von diesem Ort mitgebracht. Auf den ersten Blick lässt sich, glaube ich, wirklich nicht so richtig vermuten, was sich darunter verbirgt. Und falls ihr euch jetzt fragt, wer wurde am Ende für all das, was da Wahnsinniges passiert ist, verantwortlich gemacht? Ich kann euch sagen, es waren nicht die beiden jungen Männer, die das Strahlungsgerät aus der verlassenen Klinik gestohlen haben. Stattdessen hat man gegen die Ärzte des Radiologieinstituts strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Ihnen wurde fahrlässige Tötung vorgeworfen, da sie ursprünglich für das Cäsium verantwortlich waren. Allerdings konnten sie nicht haftbar gemacht werden, weil nicht sie, sondern die Klinik das Material gekauft hatte. Erst im Jahr 2000 wurden dann die ersten wirklichen Institutionen und Personen für die katastrophalen Folgen dieses Strahlenunfalls zur Verantwortung gezogen. Einerseits das Sozialversicherungsinstitut, das Miteigentümer der verlassenen Klinik war, und ein Physiker des IGR, die müssen jeweils umgerechnet 52.000 US-Dollar zahlen, weil das Klinikgebäude heruntergekommen war und es keine Warnschilder oder Sicherheitsvorkehrungen gab. Dazu kommt, dass die Nationale Kommission für Kernenergie zu einer Geldstrafe von ca. 500.000 US-Dollar verurteilt wird. Gleichzeitig muss sie sich lebenslang um die medizinische und psychologische Betreuung aller direkten und indirekten Opfer kümmern, sogar deren Nachkommen bis zur dritten Generation, weil man eben im Nachhinein sagt, dass diese Kernenergiekommission mehrfach schriftlich vor der Gefahr gewarnt wurde, aber nicht gehandelt hat. Für die Menschen in Guyana ist das alles, was ich da jetzt gerade erzählt habe, nur ein schwacher Trost. Die gesundheitlichen Schäden und die psychischen Narben sind geblieben, und zwar bis heute. Die Menschen, die den Strahlenunfall von Guyana überlebt haben, kämpfen noch immer mit den Spätfolgen der radioaktiven Verstrahlung, darunter Krebs, Immunschwäche, chronische Schmerzen, Bluthochdruck, Osteoporose, Gastritis und Geschwüre. Besonders betroffen sind natürlich jene, die damals direkt mit dem Cäsium-137 in Kontakt gekommen sind. Auch die mentale Belastung ist enorm. Viele Überlebende entwickeln Depressionen, Angststörungen und posttraumatische Belastungsstörungen. Was ich aber auch nochmal so herzzerreißend und so schmerzhaft fand, dass nicht nur die Strahlung ihr Leben auf eine Art zerstört hat, auch die Gesellschaft hat diese Menschen ausgegrenzt. Das hat man ja schon anhand dieser Beerdigungssituation gesehen, aber das hat danach nicht aufgehört. Denn nach dem Unfall werden die Überlebenden von vielen Menschen wie Aussätzige behandelt. Die dürfen keine Hotels mehr buchen, werden in Bussen nicht mitgenommen und sogar Taxifahrer weigern sich, sie zu befördern. Manche Menschen werden auf offener Straße mit Steinen beworfen, nur weil ihr Auto ein Kennzeichen aus Goiânia hat. Viele finden keine Arbeit mehr, weil Arbeitgeber befürchten, sie könnten noch immer in Anführungszeichen verstrahlt sein. Eine Zeit lang werden sogar Produkte aus Goiânia von anderen Bundesstaaten boykottiert, aus Angst, sie könnten kontaminiert sein. Es ist natürlich irgendwie auf eine Art auch verständlich, dass Menschen Angst davor hatten, aber gleichzeitig ist es natürlich doppelt schrecklich, was diese Menschen durchmachen mussten, dass sie nicht nur einmal gelitten haben, sondern einfach weiterhin. Und es gibt sogar Menschen, die auch sagen, dass das bis heute so ist, dass extreme Vorurteile herrschen gegen auch selbst Menschen aus den nachfolgenden Generationen, weil man sagt, das zieht sich sozusagen durch eure ganzen Generationen und durch die Gene durch. Also es ist wirklich richtig, richtig schrecklich, was da für Vorurteile mit einhergehen. Um den Betroffenen zu helfen, hat sich eine Opferorganisation gegründet. Sie setzt sich für die Rechte der Überlebenden ein, kämpft für Entschädigung und unterstützt auch die medizinische Versorgung der Opfer. Viele fühlen sich trotzdem bis heute vergessen. Sie leiden und haben das Gefühl, dass alle einfach nur versuchen, diesen Unfall zu verdrängen und natürlich auch irgendwie sie und ihre Existenz zu verdrängen. Cäsium 137 wird übrigens in der Strahlentherapie heute aus Sicherheitsgründen kaum noch verwendet. Der Goiânia-Vorfall hat die Sicherheitsvorkehrungen für radioaktive Materialien weltweit verändert. Strahlenquellen werden seitdem in einer internationalen Datenbank erfasst, um bei einem Vorfall sofortige Maßnahmen zu ermöglichen. Und ich hatte euch ja vorhin erzählt, dass Tschernobyl und Fukushima auf dieser International Nuclear Event Scale auf Stufe 7 stehen. Der Goiânia-Vorfall befindet sich auf Stufe 5. Und ich fand das so krass, weil ich das Gefühl habe, dass es trotzdem bis heute sehr, sehr viele Menschen gibt, die davon noch nie gehört haben. Und ich muss zugeben, dass ich die Geschichte zwar schon länger auf meiner Liste hatte, aber mich noch nie so wirklich intensiv damit auseinandergesetzt habe. Und dann kam aber der Vorschlag, dass ich diese Geschichte doch unbedingt mal bei Plothaus erzählen soll, nämlich von einer Hörerin. Und wie es der unglaubliche Zufall so wollte, als ich sie angeschrieben habe, stellte sich dann einfach mal heraus, dass sie genau jetzt, genau in diesem Moment, gerade in Goiânia vor Ort bei ihrer Familie ist. Und dadurch hat sich die unglaublich schöne und auch sehr bewegende Möglichkeit ergeben, hier heute noch Menschen zu Wort kommen zu lassen, die das Ganze damals hautnah miterlebt haben. Aber bevor wir dazu kommen, gibt's hier erstmal eine kleine Sprachnachricht von der Person, die hier heute vielleicht noch ein bisschen die Rolle unserer Außenreporterin einnehmen wird.
Hallo Lotti und auch hallo liebe Plottis. Mein Name ist Morgana und ich bin aktuell in Brasilien unterwegs. Gerade bin ich tatsächlich zu Besuch bei meiner Familie in Goiânia. Und ich habe mich mit einem kleinen Sonderauftrag von Lotti sozusagen für euch mal auf die Suche gemacht und habe mich mit meiner Mama über den Cäsiumunfall unterhalten. Aber nicht nur mit meiner Mama, sondern auch mit Sueli. Sueli ist die Vorsitzende der Associação das Vítimas do Césio 137, also des Gedenkvereins sozusagen. Und ja, die beiden hatten unglaublich viel zu erzählen. Mich hat es alles sehr bewegt und auch sehr schockiert tatsächlich. Aber ja, hört selbst. Sonnige Grüße aus Brasilien auf jeden Fall.
Also erstmal liebste Grüße auch zurück an dich, Morgana. Ich habe mich so, so doll gefreut, dass du dich bereit erklärt hast, dieses Thema nochmal von einer ganz persönlichen Seite hier für uns alle irgendwie aufzurollen. Und deswegen hören wir uns jetzt mal alle zusammen quasi ein kleines Interview an, was ich mehr oder weniger ja über Morgana mit ihrer Mama geführt habe. Ich habe im Vorfeld ein paar Fragen geschickt und Morgana hat sie ihrer Mama gestellt und sie übersetzt sozusagen auch simultan. Und wir hören mal rein, wie sie das Ganze damals erlebt hat.
Mein Name ist Luciane. Heute bin ich 52 Jahre alt. Und als dieser Unfall mit dem Cäsium in meiner Stadt in Goiânia passiert ist, war ich 15 Jahre alt. Und der Unfall ist tatsächlich in der Straße passiert, in der ich Französischunterricht hatte. Wir alle waren damals total in Panik, schockiert. Und ich glaube, ich selbst habe gar nicht so richtig verstanden, was eigentlich abgeht. Ich glaube, ich habe die Tragweite erst so richtig wahrgenommen, als die Leute von außerhalb kamen mit diesen gelben Klamotten, die sich um die Leute gekümmert haben und auch angefangen haben, kontaminierte Sachen einzusammeln. Und natürlich auch die ganzen Nachrichten über die Leute, die im Krankenhaus sind und auch leider gestorben sind. Wir alle waren damals in Panik und haben uns gefragt, was eigentlich mit unserer Stadt jetzt passiert. Der eigentliche Unfall ist relativ weit weg von meinem Zuhause passiert, im Zentrum der Stadt. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass wir ziemlich lange nicht in die Schule durften. Und es gab auch Ausgangssperren. Und das hat uns schon in der Bevölkerung ganz schön beeinflusst auch. Und uns vor allem auch Angst gemacht. Weil wir auch, glaube ich, gar nicht so richtig darüber informiert wurden, was eigentlich die Konsequenzen einer radioaktiven Strahlung eigentlich sind. Ja, wir hatten echt Angst. Und auch vor allem war es auch ganz schön traurig für die Leute, die direkt betroffen waren von einem schrecklichen Unfall, der ja eigentlich hätte verhindert werden können. Weil eigentlich war es ja einfach ein sehr fahrlässiger Unfall. Etwas so Gefährliches, also so ein gefährliches Material, einfach zurückzulassen in einem verlassenen Gebäude, wo egal wer Zugriff drauf hat. Und letzten Endes ist ja auch genau das leider passiert, was ja auch zu sehr schlimmen Konsequenzen geführt hat. Ganz schön erschreckend irgendwie, dass sowas passieren kann. Heutzutage, wenn ich mit mehr Infos und mehr Wissen irgendwie auf die Zeit zurückschaue, bin ich trotzdem sehr dankbar, weil ich glaube, dass das alles auch noch viel schlimmere Ausmaße hätte nehmen können und viel fataler hätte sein können. Ich glaube aber auch, dass es viele Menschen gibt, die indirekt und auch direkt mit den Konsequenzen dieses Unfalls leben, ohne es vielleicht auch zu wissen.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie bewegt mich das nochmal anders, weil es dadurch noch deutlicher wird, ja, wie sich das angefühlt haben muss, diese Vorstellung, dass du in deiner Heimatstadt, in der du dich irgendwie immer sicher gefühlt hast, von heute auf morgen diese Gefahr und dann auch noch diese unsichtbare Gefahr um dich hast. Und ich habe das auch bei vielen Menschen gelesen, dass das bis heute nie ganz weggegangen ist. Und Morgana hat ja angedeutet, dass sie nicht nur mit ihrer Mama gesprochen hat, sondern auch mit Sueli. Und sie ist die aktuelle Präsidentin, quasi die Vorsitzende dieses Opferverbandes. Interessanterweise ist sie die Nachfolgerin von Odesson Alves Ferreira. Und das ist einer der beiden Brüder gewesen von dem Schrotthändler, über den wir heute schon sehr, sehr viel gehört haben. Das war der Bruder, der seiner Frau eigentlich einen Ring basteln wollte und auch selbst bis heute sehr, sehr schwer verletzt ist. Also es gibt Bilder von ihm, da zeigt er seine Hände und man sieht, ja, wie schwer er verwundet ist. Und er hat eben auch ganz, ganz lange für andere Betroffene gekämpft. Aber jetzt macht das eben Sueli. Und krasserweise engagiert sich Sueli nicht nur für Hinterbliebene und Betroffene, sondern sie war damals sogar selbst bei dieser Beerdigung dabei, von der ich euch heute erzählt habe. Da sagt sie gleich nochmal mehr dazu, aber alleine das fand ich jetzt auch so einen verrückten Zufall, dass sie hautnah mitbekommen hat, wie die Menschen dort gegen diese Beisetzung der zwei Personen, über die wir heute gesprochen haben, demonstriert haben. Und sie erzählt uns natürlich auch nochmal aus ihrer Sicht, wie sie die ganze Katastrophe damals erlebt hat.
Als ich damals das erste Mal mitbekommen habe, dass bei uns im Viertel irgendwas überhaupt nicht stimmt, war ich gerade zu Hause mit meiner Familie im Wohnzimmer und wir haben Fernsehen geschaut. Und meine Nachbarin hat total aufgelöst an unsere Tür geklopft. Sie hatte damals im Krankenhaus gearbeitet und sie erzählte uns, dass es irgendwo bei uns im Kiez scheinbar ein Gasleck geben musste, weil total viele Menschen mit Vergiftungssymptomen ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Damals hatten wir natürlich noch gar keine Ahnung, dass es das Cäsium ist, was die Leute vergiftete. Und sie beschwerte sich über meinen Nachbar, der sozusagen im Verdacht stand, dieses Gasleck zu haben. Und meinte, dass sie die Polizei rufen möchte, weil nicht nur sozusagen unsere Nachbarn, sondern auch sein Hund, sein Papagei und alle anderen irgendwie Verbrennungssymptome aufweisen und es ihnen generell sehr schlecht ging. Ich meinte damals zu ihr, hey, beruhig dich, das wird schon alles irgendwie, das klärt sich. Und ein paar Tage später kam dann auf einmal die Gesundheitsbehörde mit einem Physiker in unser Viertel. Ich glaube, dass sie damals schon den Verdacht hatten, dass es sozusagen um Strahlung ging. Und danach hat es eigentlich gar nicht lange gedauert und unser ganzer Bezirk war voll mit Polizei, die unser Viertel abgeriegelt haben. Ich selbst damals hatte nur indirekten Kontakt mit Personen, die sozusagen direkten Kontakt mit dem Cäsium hatten. Die Stimmung in der Stadt damals war schrecklich, weil, eigentlich wusste keiner so richtig, was abgeht. Und nicht mal die professionellen Leute wussten, dass es eine radioaktive Strahlung war. Also die Leute im Krankenhaus waren auch total orientierungslos und wussten gar nicht, was sie machen sollten. Es gab damals keine Materialien, keine Schutzanzüge, nix. Bis die Leute dann von außerhalb, also aus anderen Ländern und auch aus anderen Bundesstaaten kamen und dann klar wurde sozusagen, dass es sich hier um Cäsium handelt. Leider gab es damals keine klare Orientierung von offiziellen Seiten. Die kontaminierten Leute wurden damals einfach mitgenommen und, isoliert. Meine Angst damals war, wir waren damals in der Fairbairn untergebracht und als wir dort ankamen, hatten wir einfach alle große Angst, dass die Leute uns jetzt einfach an die Wand stellen und uns erschießen, damit wir keine Arbeit mehr machen. Verstehst du? Weil egal was wir angefasst haben, wir kontaminierten es. Egal ob Kleidung, das Badezimmer, egal was, alles. Selbst unsere Klogänge, also mussten wir in Tüten erledigen. Meine Kinder waren damals noch sehr, sehr jung, 5 und 7 Jahre alt. Und damals war es halt so, dass sie ihre Freizeit nicht zum Spielen, also nicht zum Ballspielen, nicht mit Puppenspielen verbrachten, sondern auch lange nach dem Unfall andauernd zum Arzt mussten. Das heißt, bis sie 10 Jahre alt waren, durften sie nicht in die Schule gehen, weil man Angst hatte, dass sie die Schule und andere MitschülerInnen kontaminieren könnten und auch einfach so relativ isoliert gelebt haben. Die Leute, die damals direkten Kontakt mit dem Cäsium gehabt haben, waren meine Nachbarn. Was mich, glaube ich, damals am meisten mitgenommen hat, war die Situation auf dem Friedhof. Und zwar haben die Leute Steine und andere Gegenstände auf die Särge geworfen von den Personen, die an den Folgen der Cäsiumvergiftung gestorben sind, weil sie Angst hatten, dass sie sozusagen den Boden kontaminieren könnten. Ja, das war keine schöne und auch keine friedliche Beerdigung. Wir durften damals aus der Fairbairn, also da, wo wir isoliert wurden, raus und der Tochter und ihrer Tante die letzte Ehre erweisen. Aber ja, die Leute haben eigentlich alles Mögliche nach uns und nach ihnen geworfen aus Angst. Das war schrecklich. Heutzutage erinnern sich die Leute kaum mehr an diesen Unfall. Wenn du die Leute auf der Straße fragst, weiß niemand mehr genau,
weil sie sich halt auch nicht informieren. Aber in unserem Leben ist das noch sehr präsent. Wir leiden immer noch. Deshalb haben wir auch die Association gegründet, um für Recht und Sichtbarkeit zu kämpfen. Was ich den jungen Leuten gerne sagen würde, ist, naja, passt auf euch auf. Vor allem mit Dingen, die ihr auf der Straße findet. Alles könnte gefährlich sein. Wir haben leider keine klaren Zahlen über die Menschen, die direkt oder indirekt betroffen sind. Aber es kommen immer noch neue dazu. Zum Beispiel Leute, die damals geholfen haben und mitgearbeitet haben, wie Polizisten, Feuerwehrmenschen und so weiter. Auch die leben heute noch mit diesen Konsequenzen. Ich glaube, dass die Leute von außerhalb viel, viel mehr wissen über diesen Fall als die Leute hier. Hier in Goiás wollen sie auch einfach, dass wir es vergessen. Aber ganz ehrlich, wie könnte man so eine Tragödie eigentlich überhaupt vergessen?
Ich glaube, ehrlich gesagt, wir alle werden diese Geschichte nach heute wirklich niemals mehr vergessen. Ich bedanke mich an dieser Stelle wirklich nochmal ganz, ganz doll bei Morgana, bei ihrer Mama und auch bei Sueli, was ich übrigens auch sehr krass finde. Das hat sie jetzt gar nicht mit dazu gesagt, aber sie selbst hat Polyneuropathie. Das ist eine Nervenkrankheit, die wie Lepra Unempfindlichkeiten in den Gliedmaßen verursachen kann. Und man weiß es nicht genau, aber man kann es schon wahrscheinlich auf die Strahlenbelastung zurückführen. Und das ist auch so verrückt, wenn man sich das jetzt vorstellt. Diese Frau, die wir gerade gehört haben, die lebt bis heute in der Straße, die mit am stärksten mit Cäsium-137 kontaminiert war. Ihr Haus grenzt wirklich fast direkt an Devayers ehemaligen Schrotthandel. Also es ist wirklich ja kaum vorstellbar, wie sich das auch all die Jahrzehnte für sie dort angefühlt haben muss, aber auch umso toller, dass sie sich so sehr einsetzt für alle Hinterbliebenen, für alle Überlebenden, für alle Betroffenen. Ich hatte sie auch gefragt über Morgana, ob es zum Beispiel irgendwas gibt, was wir hier noch tun können, ob wir spenden können oder irgendwas. Und sie hat am Ende gesagt, dass das, was schon am meisten bedeutet und am wichtigsten ist, dass wir darüber reden und dass Aufmerksamkeit dafür geschaffen wird. Und deswegen, glaube ich, haben wir das hier heute hoffentlich ganz gut geschafft. Wir haben heute über diesen Vorfall gesprochen und haben hoffentlich das auch nochmal ins Gedächtnis von uns allen geführt, dass so Sachen wie radioaktive Materialien, egal ob in der Medizin oder Industrie oder Energiegewinnung, einfach eine enorme Gefahr darstellen, vor allen Dingen, wenn sie nicht streng überwacht und sicher gelagert werden. Und ich finde das nochmal so unglaublich, sich das vorzustellen, dass es in diesem Fall ja nicht mal ein Atomkraftwerk war oder irgendeine nukleare Anlage, sondern wirklich einfach nur ein verlassenes Strahlenmedizingerät, das zu einer der schwersten zivilen nuklearen Katastrophen der Geschichte geführt hat. Und ich finde, das macht nochmal deutlich, wo immer radioaktive Stoffe im Spiel sind, besteht einfach das Risiko von menschlichem Versagen, von Nachlässigkeit oder eben von Unwissen, so wie es ja auch in diesem Fall war. Und das halt jedes Mal mit potenziell katastrophalen Folgen. Ich bedanke mich bei euch allen natürlich wie immer fürs Zuhören. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz doll bei Morgana, meiner Außenreporterin. Liebste Grüße nach Goiânia. Wir sollten auf Sueli hören. Wir passen auf uns auf. Wir spielen nicht mit irgendwelchen komischen Sachen, die wir auf der Straße finden oder in irgendwelchen abgerissenen Häusern. Das machen wir bitte alle nicht. Und ja, in diesem Sinne, das war die unsichtbare Katastrophe von Goiânia. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Danke für eure Aufmerksamkeit und adios. Bis dann.
Plothouse ist ein Studio Bummens Original. Skript und Recherche: Lotti. Produktion und Redaktion: Laura Pohl. Executive Producer: Konstantin Seidenstücker. Musik, Ton und Sounddesign: Chris Kahles. Social Media: Jessica Linder. Vermarktung: Studio Bummens. Neue Folgen gibt's jeden zweiten Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.